Yes, so gut bei euch zu sein. Ja, mein Name ist Kai. Ich bin seit 17 Jahren sehr glücklich verheiratet und habe zwei wunderbare Kids, Noah und Erik. Die sind 13 und 11. Und ich will erst mal sagen, ich feiere hier unsere Boyband, so einen Männerlobpreis. Ich weiß nicht, bei uns in der Kirche, wir haben im Moment nur Lobpreisleiterinnen. Und es gibt Sonntage, da haben wir eine komplette Girlband auf der Bühne, also sogar hinterm Schlagzeug, nur Frauen auf der Bühne. Und ich beschwere mich dann immer scherzhaft bei meiner Frau, die leitet den Bereich bei uns in der Kirche. Ich sage, Schatz, ich fordere eine Männerquote im Lobpreis. Ich fühle mich unterrepräsentiert. So, ich weiß nicht, was bei uns in der Kirche ist, richtig vieles richtig gut und die Frauen machen das auch echt gut. Aber manchmal fehlt mir auch so die männliche Note im Lobpreis. Und ja, wir Männer sind schon irgendwie ja, anders, oder? Amen. Besonders. Ich musste schmunzeln, als du gerade sagtest, die wichtigsten Geschäfte werden auf der Toilette gemacht. Ich hatte wirklich mal ernsthaft ein Vorstellungsgespräch auf der Toilette. So, ich war vor 10 Jahren auf unserer BFP-Bundeskonferenz in Willingen. Und stand da so am Pissoir und da kam unser damaliger Präses rein und stand dann so neben mir. Wir standen so nebeneinander und er schaute so zu mir rüber und sagte, Kai, könntest du dir nicht vorstellen, nach Hannover zu kommen? So, das war unser Vorstellungsgespräch. Ich war völlig überrumpelt und dachte, ist das jetzt irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder irgendwie ein Abwerbeversuch? Also wir haben das später dann an anderer Stelle fortgeführt, aber das war irgendwie schon besonders. Ja, jetzt haben wir so einen Männertag und ich feiere es total. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo uns einige sagen wollen, dass Männlichkeit per se toxisch ist. Also irgendwie, dass Männlichkeit was Negatives wäre. Ich möchte sagen, Männlichkeit ist was sehr Gutes, Gott geschenktes und Gegebenes. Und ich glaube, dass es auch nicht hilft, wenn wir versuchen, Männer und Frauen gegeneinander auszuspielen. Fakt ist, Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Und wir sind im Hinblick auf Christus und unsere Rettung, sind wir völlig gleichwertig. Da gibt es keinen Unterschied. Das heißt aber nicht, dass wir gleichartig sind. Dass man sagt, hey, es gibt keine Unterschiede mehr und das ist alles völlig egal. Nein, Gott hat sich ja was dabei gedacht, oder? Sonst hätte er es gleich machen können und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir sehen, Gott hat den Frauen eine ganz eigene Berufung gegeben, er hat sie gesegnet mit bestimmten Fähigkeiten und er hat die Männer ausgestattet mit gewissen Dingen und gemeinsam funktioniert es, oder? Das ist nicht irgendwo, dass wir miteinander konkurrieren, sondern die Idee ist ja, dass wir uns ergänzen, oder? Deswegen, ich liebe es. Meine Frau und ich sind ein richtig geniales Team. Und ich glaube, es funktioniert auch nur als Team, oder? Und ich glaube, es hilft auch nicht, wenn wir in der Kirche diese ganzen Diskussionen führen, hey, Gott beruft und Gott setzt. Aber ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Frau bei mir im Büro sitzen und die hatte echt ein Problem damit, dass bei uns in der Kirche Männer aus ihrer Sicht zu viele Männer leiten. Weil sie sagte, also wir wollen irgendwie patriarchale Machtstrukturen aufrechterhalten. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns diese Diskussion echt nicht weiterhelfen, so, sondern dass wir verstehen, Gott hat echt einen genialen Plan und er hat sich was dabei gedacht, dass er Mann und Frau geschaffen hat. Und wir dürfen das feiern und dürfen das Potenzial darin auch erkennen und entdecken. Und gemeinsam als Mann und Frau dürfen wir die Berufung leben, die Gott uns geschenkt hat. Amen. Yes. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht, so zum Einstieg. Könnt das gerne mal einblenden. Wer von euch kennt diese Reality-Survival-Show? Für die, die es nicht kennen, das ist Seven vs. Wild. So, meine Kinder, die sind 11 und 13, die haben mich jetzt vor kurzem im Urlaub dazu genötigt, die 4. Staffel von Seven vs. Wild zu schauen. Und ich glaube, ich habe die ersten 4 oder 5 Folgen von insgesamt 16 angeschaut. Also keine Sorge, ich kann nicht spoilern, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das ist eine ziemlich erfolgreiche Reality- und Survival-Show. Und Da sind 7 Teilnehmer, die 14 Tage lang ums Überleben in der Natur kämpfen. Und der Schauplatz für diese 4. Staffel ist irgendein Gebirgstal in Neuseeland. Und das Szenario ist ein Flugzeugabsturz, deswegen heißt diese Staffel auch Crashed. Also da ist irgendwie so ein Flugzeugwrack in Einzelteilen und das versuchen die dann so zusammenzubauen. Und dann versuchen da 7 Leute bei eisigen Temperaturen, muss man sagen, also die haben ganz schön gefroren, irgendwie 14 Tage lang zu überleben. So. Und die einzige Person, die ich kannte, ist Joey Kelly, so von der Kelly Family noch. Kennt jemand die Kelly Family? Die anderen kannte ich alle gar nicht, aber Joey Kelly, der ist ja jetzt mittlerweile, macht er glaube ich keine Musik mehr, sondern der ist so Extremsportler, der hat glaube ich in 12 Monaten mal 7 Ironmans gemacht, also krasser Typ. Und die anderen kannte ich alle nicht. Also es ist irgendwie eine spannende Mischung. Gefühlt die eine Hälfte sind irgendwelche Kampf- und Extremsportler und irgendwelche Outdoor- und Survival-Experten, so die eine Hälfte. Und die andere Hälfte sind irgendwie Mitte 20 irgendwelche Influencer, YouTuber. Und ich sag so, wer sind die alle? Und meine Kids, wie, du kennst die nicht? Das ist, jetzt muss ich selber mal gucken. Hey, das ist Let's Hugo, sagt mein Sohn. Ich sag, wer ist Let's Hugo? Ja, das ist ein Gaming-Streamer. Der hat Millionen Follower auf YouTube. Ich sag, ich habe noch nie seinen Namen gehört. Der ist auch als erster rausgeflogen. Und dann ist da irgendeine Julia, so eine Beauty-Influencerin und Selfie-Sandra, auch Influencerin, Podcasterin. Meine Kids kennen die ja alle. Also ich bin da irgendwie raus. So, ich habe versucht, mich da irgendwie reinzudenken. Aber ja, interessante Mischung, wie auch immer. Also 14 Tage lang sind die da zusammen. Und wer irgendwann nicht mehr kann und wer nicht mehr will, der drückt den Code Red. Und dann wird er da in so einer dramatischen Rettungsaktion mit dem Heli rausgeholt und gewonnen hat, wer am Ende überlebt hat. So. Also ich glaube, am Ende haben 6 überlebt oder so. Die sind oder dabei geblieben. Ja, erstaunlich ist, die sollen angeblich auch keine Gage bekommen. Also nur Promo. Ich meine, es ist irgendwie, offensichtlich lohnt sich das, die Werbung und die Publicity, die du da kriegst. Wie gesagt, also ich habe nur die ersten 4 Folgen. Wer hat das geschaut? Darf ich mal gerade nur mal fragen? So, ja. Wer hat alle Staffeln geschaut? Okay, wer ist noch bei der 4. Staffel dabei? Läuft die noch? Also sie läuft auf Amazon und YouTube, glaube ich. Ja, schaut einfach mal rein. So. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was alles später noch passiert ist, aber gefühlt drehte sich in den ersten Folgen alles nur ums Feuer machen. Oder? Ich fand es stinklangweilig, weil ich dachte, geht das jetzt die ganze Zeit nur ums Feuer machen? So. Klar, eisige Temperaturen, irgendwann, wie haben die das noch gemacht? Irgendwie haben die so Feuersticks gehabt. Irgendwann kriegen die Feuer hin und dann geht es die ersten 3-4 Folgen nur darum, dass die Feuerholz sammeln. So. Also von überall her holen die totes, ziehen die da totes Holz raus und stapeln das und schneiden das und machen da ihr Feuerholz und dann dann steigert sich das immer mehr bis zu einem dramatischen Höhepunkt. Dann kommt nämlich die Feuerfolge, wo fast alle verbrennen. So, was war passiert? Wer war schuld? Stefan. Stefan war schuld. Warum? Stefan hatte die geniale Idee zu sagen, wir müssen dieses Holz ja trocknen und hatte dieses Holz um das Feuer geschichtet, weil er gesagt hat, der ist Ex-Soldat, das hat er früher bei der Bundeswehr gelernt als Soldat, stimmt, glaube ich, auch, dass man das so macht. Das Problem war nur, dass er Nachtwache, Feuerwache hatte und er ist eingeschlafen. Und irgendwann hat das Feuer das umliegende Holz entzündet und von da ist das Feuer auf das Flugzeugwrack übergegriffen. Ganz dramatisch, wirklich. Und dann ging das in Flammen auf und alles Mögliche tropfte da auf die runter. Und ja, also Stefan musste dann auch gehen. Der hat dann sich nur gerechtfertigt und gesagt, ja, das macht man so und das habe ich so gelernt. Hat sich aber nicht entschuldigt, also war irgendwie nicht so fein. Und Stefan mochte von Anfang an keinen. Heißt hier jemand Stefan? Also kein. Also Stefan war schuld und ja, also warum? Das ist meine Einleitung für die beiden Predigten heute. Weil was lehrt uns das über Feuer? Man braucht es unter Umständen, um zu überleben, also zumindest in der Wildnis. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, dann ist es lebensgefährlich, oder? Das heißt, Feuer kann hilfreich sein und auch gemütlich, aber es kann genauso auch gefährlich und zerstörerisch sein. Du kannst Feuer nutzen und es kann dir dienen, aber Feuer kann dir genauso auch schaden. Es kommt auf die Art des Feuers an, beziehungsweise wie du mit dem Feuer umgehst oder wie du das Feuer handelst. Und ich weiß nicht, was für ein Verhältnis du zu Feuer hast. Das Element Feuer fasziniert uns Menschen ja irgendwie schon immer. Das ist so was Ursprüngliches, oder? Und ohne irgendwelche Geschlechterklischees bedienen zu wollen, ich habe auch das Gefühl, dass wir Männer irgendwie eine besondere Beziehung zu Feuer haben, oder? Also so kleine Jungs, die zündeln und kokeln und große Männer, die feuern und grillen. Und also wir sind immer am Feuer, oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das Feuer mache immer ich so. Da lasse ich auch keinen anderen dran. Das ist irgendwie kein Frauending, das ist so ein Männerding. Wir machen das Feuer. Und ja, wahrscheinlich, weil wir schon vor 5000 Jahren in irgendwelchen Höhlen saßen und Feuer gemacht haben, oder? Und ums Feuer rum saßen. Das steckt wahrscheinlich irgendwie in unseren Genen drin. Warum soll es heute ums Feuer gehen? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich mehr Feuer in unserem Leben. Wir brauchen mehr von dem richtigen Feuer. Und ich glaube, dass Gott Feuer in unser Leben hineinbringen möchte. Zwei Arten von Feuer möchte ich heute mit euch betrachten. Ich glaube zum einen, es gibt so etwas, das Gott in uns, in unserem Inneren, in unserem Herzen zum Brennen bringen möchte, nämlich das Feuer unserer Berufung. Und da geht es um die Frage, hey, wofür brennst du? Wofür bist du so richtig on fire? So. Und die zweite Art von Feuer, die schauen wir uns heute Nachmittag an. Da geht es nicht um ein inneres, sondern ein äußeres Feuer, das in unser Leben zum Beispiel in Form von Umständen oder Versuchungen oder Prüfungen oder Herausforderungen kommen kann, wo wir alle spüren, manchmal müssen wir durchs Feuer gehen, oder? Und ich glaube tatsächlich, dass Gott manchmal so ein Feuer nutzt oder zulässt, dass er uns durchs Feuer gehen lässt, um uns zu läutern, um uns zu prüfen. Das ist so ein Feuer, ja, wirklich auch, wo wir erprobt werden. Und es ist so ein Feuer der Reinigung, der Läuterung und der Heiligung. So, wo Feuer reinkommt und Gott nutzt das, um manche Sachen wegzubrennen, um manche Dinge hervorzubringen. Und in dem Sinne bin ich tatsächlich davon überzeugt, dass wir als Männer mehr Feuer in unserem Leben brauchen. Ich glaube, dass Männer Gottes feurig und eifrig für die Dinge sind, die wirklich zählen. Reich Gottes, Familie, Kirche für die Verlorenen. Ich glaube, dass Gott uns dazu berufen hat, dass wir on fire sind für die Dinge, die ihm wichtig sind. Ich glaube, Gott will nicht, dass unser Leben irgendwie so ein Strohfeuer ist, dass wir mal irgendwie mal einmal so ganz schnell brennen und dann sind wir irgendwie abgelöscht und wir qualmen und rauchen nur noch. Ich glaube auch nicht, dass Gott uns berufen hat, dass unser Leben irgendwie nur so auf Sparflamme läuft, sondern ich glaube, dass Gott uns ein beständiges, ein starkes Brennen schenken möchte, dass wir wirklich ja, on fire sind. Und als ich mich so damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, Gott begegnet Männern oftmals im Feuer oder durchs Feuer. Und er zeigt und offenbart sich ganz oft durch Feuer. Ist euch das schon mal aufgefallen im Alten Testament? Ich möchte euch mal so ein paar Feuerplätze oder Feuererfahrungen zeigen, mit euch anschauen. Da ist als erstes Abraham. Und ich habe euch auch da ein Bild mitgebracht. Wisst ihr, Abraham hatte eine großartige Berufung und von Gott empfangen und eine Verheißung. Er hat gesagt, hey, ich werde dir zwei Dinge schenken. Du wirst ein Kind haben und du wirst Land haben. Kind und Land, so. Und jetzt zieh mal aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham macht das und hey, dann verzögert sich. Das dauert Jahre und Abraham ist irgendwie drauf und dran zu sagen, okay, Gott, wird das noch was? Funktioniert das noch? Und er ist irgendwie frustriert und entmutigt. Und dann kommt Gott und er bekräftigt das Versprechen, den Bund, indem er in Form eines Rauchofens, einer Feuerfackel, durch von Abraham zerteilte, also es war auch ein bisschen blutig, der hat ein paar Tiere zerlegt, geteilt und die eine Hälfte hat er auf die Seite, die andere auf die und dann zog Gott da durch als Feuer. So, ihr seht das hier, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt, da liegen irgendwelche abgeschlachteten Tiere und Gott zieht als Feuer hindurch und zeigt, hey, ich werde dieses Versprechen und werde das halten, ich werde das zur Erfüllung bringen und normalerweise hätte Abraham da auch durchgehen müssen, aber Gott macht, nee, das ist mein Ding, ich werde dafür sorgen. So. Das war ein einseitiger Bund, aber Gott offenbart sich im Feuer und er bestätigt diese Berufung von Abraham. Das heißt, in diesem Feuer oder durch das Feuer ist es für Abraham ein Zeichen, dass Gott sagt, hey, ich stehe zu dir, ich stehe zu der Verheißung, zu der Berufung, die ich dir gegeben habe. Dann gibt es noch jemand, der so eine Feuererfahrung hat, der ist Mose. Und Mose scheint ein ziemlich leidenschaftlicher Mann gewesen zu sein. Er hatte ein Herz dafür, er brannte dafür, dass seine Leute, dass sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden. So, er gehörte ja noch zur anderen Seite. Er war ja am Palast des Pharaos und irgendwann sieht er, wie so ein Aufseher auf einen seiner Leute einprügelt und den so richtig verdrischt und dann brennen bei ihm die Sicherungen durch. Also dann entbrennt Zorn in ihm. So, und Zorn ist meistens kein gutes Feuer. So, wenn Zorn in uns entbrennt. Er schlägt Mose im Affekt einen Ägypter, er verbuddelt den, er wird verpetzt, er muss fliehen. Und dann hütet er 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters. So, irgendwie hört sich das nicht so toll an. 40 Jahre lang. Und ich weiß nicht, ob sich Mose schon damit abgefunden hat und gesagt hat, okay, that's it, bis zum Ende meines Lebens werde ich die Schafe meines Schwiegervaters hüten. So, aber eines Tages, ihr Lieben, da macht er so sein Daily Business und er ist unterwegs und auf einmal sieht er so ein bisschen abseits seines Weges ein Feuer. So, und er denkt, wow, das ist ein großes Feuer. Und er geht hin und merkt, hey, da brennt ein Busch, aber er verbrennt nicht. Der brennt die ganze Zeit weiter. Und ich meine, hey, das war in der Wüste. Das Ding hätte einmal näher und auf einmal spricht es aus dem Busch raus und sagt, hey, stopp, Mose. Das Land, was du jetzt betrittst, ist heilig, zieh die Schuhe aus. Und Mose, ihr kennt's, hat so eine Gottesbegegnung, eine Gotteserfahrung. Und Gott begegnet ihm im Feuer und entfacht seine Leidenschaft für diese Vision, dass das Volk Gottes aus Ägypten befreit wird aus der Sklaverei. Und er sagt, hey Mose, du bist der Leader, du bist der Mann, den ich berufen habe, mein Volk aus Ägypten in das verheißene Land zu führen. Und Gott offenbart sich ihm im Feuer und sagt, ich bin, der ich bin. Oder so, ich bin bei dir, so, ich werde das machen. Darin liegt auch deine Stärke. So, ich habe dir was in die Hand gegeben, deinen Stab, aber ich werde das brauchbar machen. Ich werde Wunder tun. So, also Mose erlebt hier, wie Gott so dieses Feuer seiner Berufung neu entfacht. Und ich habe mich gefragt, vielleicht will Gott in dir auch neues Feuer für etwas entzünden, wo du merkst, hey, ich brannte mal richtig für eine Sache, ich war mal so on fire für etwas, aber irgendwie sind Dinge passiert und vielleicht wurde ich abgelöscht oder du hast dein Feuer verloren, du hast das Gefühl, du bist nur noch so ein glimmender Docht. Ich möchte sagen, Gott möchte sein Feuer in dir entzünden. Und wisst ihr auch, das Volk Israel, als es aus Ägypten rauszieht, erlebt Gott in Form eines Feuers. So, Gott führt und leitet das Volk tagsüber in einer Wolke und nachts in Form einer Feuersäule. So, Gott zieht dem Volk voraus, er zieht voran, er leitet das Volk durchs Feuer. Und in 2. Mose 13, 21 heißt es, der Herr selbst zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Oder im Psalm 78, Vers 14 heißt es, tagsüber leitete er sie mit einer Wolke und in der Nacht mit hellem Feuerschein. Ich habe gedacht, auch da wieder, hey, Gott offenbart sich, zeigt sich in ihr, führt und leitet sie durchs Feuer. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir sehen, hey, wo zündet Gott denn in unserem Leben immer wieder so ein Feuer an? Wo merken wir immer wieder, wo etwas anfängt, in uns zu brennen? Weil ich glaube, wir brauchen mehr von Gottes Feuer. Manchmal kommt Finsternis und Dunkelheit in unser Leben. Und du merkst irgendwie, du hast mal Visionen gehabt und großartige Pläne und Perspektiven, aber auf einmal ist es so verdunkelt. Du siehst das nicht mehr. Du hast irgendwie keinen Blick mehr für das, wofür Gott dich berufen hat und siehst auch deinen Berufungsweg nicht mehr. Und ich glaube, dass Gott dein Feuer sein möchte, dass Gott dir den Weg zeigen möchte, den du gehen sollst. Wir brauchen mehr von Gottes Feuer, von ihm selbst. Er will uns führen und leiten und er möchte in unseren Herzen neu Feuer und Leidenschaft entfachen für den Weg unserer Berufung. Und wisst ihr, egal ob es Abraham ist, ob es Mose ist, ob es das Volk Israel ist, Gott kam immer wieder als Feuer in ihr Leben und er entzündete immer wieder neu Vision. Er entzündete immer wieder neue Hoffnung, neue Leidenschaft. Und deswegen, ihr Lieben, glaube ich, dass wir als Männer on fire sein sollten. So, es sind zu viele Männer, die ausbrennen oder die gar nicht mehr brennen oder die nur noch irgendwie so ein glimmender Docht sind, da glüht noch irgendwas. Hey, Gott sagt, dass er den glimmenden Docht nicht auslöscht. Gott ist das ewige Feuer und ich glaube, wisst ihr, ja, wir brennen aus, wenn wir meinen, wir müssen es selber schaffen und packen, wenn wir es aus eigener Kraft bringen, oder? Aber weißt du, der Brennstoff ist der Heilige Geist, ist die Salbung des Heiligen Geistes, dass Gottes Kraft dich erfüllt und befähigt. Und weißt du, dieses Öl des Heiligen Geistes, das ist dann, was brennt, oder? Und das ist so wichtig. Und weißt du, dieses Feuer ist kein zerstörerisches oder verzehrendes Feuer, sondern es ist ein entfachendes, ein erneuerndes, ein bestätigendes, ein erleuchtendes, ein wegweisendes Feuer. Es ist wie so eine Initialzündung. Und weißt du, es kann sein, dass Gott etwas ganz neu in dir entzünden möchte, dass Gott ein ganz neues Feuer in dein Leben hineinbringen möchte. Gott will ein Feuer in uns anzünden. Und ich möchte dich fragen, wo brennt vielleicht schon an deinem Wegesrand so ein Feuer? Und du merkst, hey, immer wieder, wenn ich darauf schaue oder wenn ich dieser Sache begegne, dann merke ich, dass da irgendwas mich zieht. Und vielleicht musst du einfach nur genau hinschauen, musst bereit sein, mal hinzugehen, mal so ein bisschen den Weg zu verlassen, die eingefahrene Spur und den Pfad, den du vielleicht schon so lange gehst und sagen, hey, ich schau mir das mal genauer an, ich gehe mal hin und auf einmal merkst du, du hast eine Gottesbegegnung und Gott entfacht etwas Neues in dir. Und ich möchte enden mit einer letzten Lagerfeuergeschichte und die finden wir im Neuen Testament. Petrus war ja auch irgendwie so ein Draufgänger, oder? Also dem sind öfter mal die Sicherungen durchgebrannt. Der hatte auch irgendwie eine Affinität zu Feuer. So, die gehen da mal durch irgendein Dorf und die wollen da irgendwie ein Hotel buchen für Jesus. Und die sagen, nee, also für Leute wie euch haben wir nichts. Und dann sagt Petrus, Herr, sollen wir wie bei Sodom und Gomorra, sollen wir Feuer vom Himmel rufen, dass sie ausgelöscht und verbrannt werden. Und Petrus, ihr wisst, er ist immer irgendwie vorne weg marschiert. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass sie Jesus gefangen nehmen, dass sie ihn abführen und dass sie ihn zum Haus des Hohepriesters bringen und dass sie ihn dort verhören und misshandeln. Und hey, ganz viele machen sich aus dem Staub, aber Petrus nicht. Also Petrus folgt diesen Soldaten, irgendwie hat er sogar Connections und er kommt tatsächlich in diesen Innenhof direkt, so diesen Vorplatz, wo Jesus dann in diesem Gebäude verhört wird. Und dann heißt es in Johannes 18, Vers 18, die Männer der Tempelwache und die Diener des hohen Priesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Und dann steht er da so ein paar Stunden, die ganze Nacht hindurch steht er da so am Feuer. Und wisst ihr, dann heißt es weiter, ich springe mal ein bisschen, Johannes 18, Vers 25 bis 27. Da lesen wir dann weiter. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, meinte, ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Aber wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen, und im selben Augenblick krähte ein Hahn. So, Jesus hatte schon gesagt, hey, das ist Petrus vorhin noch gesagt, nein, Jesus, ich gehe überall mit dir hin, ich wäre sogar bereit für dich zu sterben. Und Jesus sagt, Petrus, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genau das passiert. Wisst ihr, und dann kommt Jesus raus aus diesem Gebäude und so in diesem Licht des Feuers trifft so Petrus der Blick von Jesus und er zerbricht innerlich so, und er weint bitterlich, er zerbricht wirklich. So, und Jesus wird gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen, und er stirbt, und 3 Tage lang, sie verstecken sich, weil sie Angst haben, wissen nicht genau, was sie machen sollen. Aber dann am 3. Tag steht Jesus wieder auf. Und er zeigt sich ihnen zweimal. So, zweimal sehen sie schon Jesus. Und dann kommt es zu einer ganz besonderen, einer 3. Begegnung, die sie haben. Und Petrus war wieder fischen. So, Petrus ist wieder zurück in sein altes Business gegangen, in sein altes Leben. Vielleicht hat er das schon abgehakt und gesagt, so, ja, Jesus ist schon auferstanden, aber ich glaube nicht, dass das alles so, dieser ganze Plan und die Vision, dass das noch funktioniert. Also er war wieder fischen. Und dann heißt es in Johannes 21 ab Vers 3, Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Und sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Offensichtlich kam das öfters vor. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Das hätte Jesus die Antwort nicht schon gewusst, oder? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Ich weiß nicht, ob es ihnen langsam schon dämmerte und sie sagten, das kennen wir doch irgendwoher, auch gerade Petrus so. Déjà-vu, oder? In was für einem Film bin, den Film kenne ich doch. Und sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, das war Johannes, zu Petrus, das ist der Herr. Und kaum hatte Simon Petrus das gehört, sprang er ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Und als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Da hat Petrus vor kurzem auch schon dran gestanden, an einem Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit, und Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Und Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen, dicken Fischen. Ich finde die Bibel so genial, oder? Im Detail, 153. Vielleicht haben sie sich auch verzählt, vielleicht waren es 154, so alles Buchhalter gewesen, so 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Und Jesus ging auf sie zu, er nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Und dies war das 3. Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ihr Lieben, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist KI gemacht. Preis dem Herrn für KI. Aber ich stelle mir das so vor, wie Jesus da an diesem Feuer sitzt und den Fisch brät. Und hey, wisst ihr, sie sitzen da so ums Feuer und frühstücken. Und dann wendet sich Jesus Petrus zu. So face to face, one on one. Schaut ihn an, auch wieder so in diesem Feuer. Und er fragt ihn 3-mal, Petrus, sag mal, liebst du mich? So brennt dein Herz für mich. Und 3-mal sagt Petrus, Herr, du weißt es doch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Er sagt, Petrus, weißt du was, dann diene mir, kümmere dich um meine Schafe, tu das, wozu ich dich berufen habe, bau die Kirche, leite die Kirche. Diene mir, folge mir, leb deine Berufung. Deine Berufung ist nicht, dass du hier 153 dicke Fische aus dem See Genezareth fischst, sondern ich habe dich berufen, Menschen zu fischen, oder? Ja. Und wisst ihr, bin ich drauf gestoßen, weil das war nicht einfach nur so ein Feuerfeuer, sondern es war ein Kohlenfeuer. So, Jesus hatte irgendwas im Sinn. Der hatte sich vielleicht in seinen Rucksack ein paar Kohlen gepackt und gesagt, okay, ich muss hier mal was in Ordnung bringen, ich muss hier mal was regeln. Und er macht hier dieses Kohlenfeuer. War das Zufall, dass Petrus 3 Tage vorher auch an einem solchen Kohlenfeuer stand, oder? Aber ich habe gedacht, Petrus stand am Kohlenfeuer des Feindes, um sich zu wärmen. Und er hat gekämpft und ich habe gedacht, nein, für mich ist Petrus krass mutig. Weil er war der Einzige, der sich getraut hat, am Feuer des Feindes zu stehen. Er ist dort, um sich zu wärmen. Er hat gekämpft, er ist mutig, aber dann versagt und scheitert er. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nein, 3-mal. Und als Jesus ihn dann anschaut, dann weiß er Bescheid. Hey, that's it, ich habe versagt. Und jetzt kommt er wieder an ein Kohlenfeuer. Und Jesus ruft ihn zu sich. Jesus geht sogar auf ihn zu. Und Jesus lädt ihn ein und er reicht ihm Brot und Fisch. Und ich habe mich gefragt, an welchem Feuer stehst und wärmst du dich gerade? An welchem Feuer stehst und wärmst du dich gerade? Ja, weil auch uns Männern ist manchmal kalt, oder? Auch wir brauchen manchmal ein wärmendes Feuer, eine liebevolle Umarmung, oder? Sind wir mal ehrlich. An welchem Feuer stehst und wärmst du dich gerade? Weißt du, die Welt und der Feind bieten auch viele schöne Feuer an. Und wir müssen nur lange genug dran stehen, dann wird unsere Loyalität zu Jesus auf die Probe gestellt. Dann wird unsere Identität und Berufung in Frage gestellt. Dann sind wir versucht, unsere Werte, unseren Glauben, das, wofür wir stehen, wofür wir angetreten sind, vielleicht zu verleugnen. Und hey, vielleicht kennen wir das und wir merken auf einmal, hey, wir standen da an diesem Feuer und wir sind gescheitert und wir hören den Hahn krähen. Wir hören die Stimme des Feindes, des Versuchers, der uns anklagt und der uns verurteilt und sagt, okay, jetzt habe ich dich. Das war's. So, du hast versagt, du bist gescheitert. Aber ich möchte sagen, da gibt es noch ein ganz anderes Feuer und das hat Jesus extra für dich gemacht. Da lädt er dich ein, mit ihm zu sitzen. Da spürst du die Wärme seiner Liebe und seiner Zuneigung, seiner Annahme und Vergebung. Da leuchtet seine Barmherzigkeit und Großzügigkeit auf und da kommt so das Licht seiner Herrlichkeit fällt auf dein Leben. Da dient er dir, da stärkt er dich, da baut er dich auf, da bestätigt und erneuert er deinen Auftrag und deine Berufung, deine Identität, da entfacht er neue Hingabe in dir. Und ich möchte sagen, an diesem Feuer hörst du keinen Hahn krähen, sondern du hörst deinen Herrn reden. An diesem Feuer sitzt kein Feind, der dich anklagt, sondern da sitzt dein Freund, der dich annimmt und der dir Identität zuspricht. Und ich glaube so sehr, wir sollten öfters an seinem Feuer sitzen. Ich glaube, zu oft, zu lange stehen wir an den Feuern dieser Welt und wir versuchen irgendwie uns daran zu wärmen, oder? So oft stehen wir irgendwo und versuchen irgendwie unseren Wunsch nach Annahme und nach Vergebung und Identität und Bestätigung durch irgendwelche anderen Sachen zu sagen, hey, da ist ein Feuer und wir merken, es macht so viel kaputt. Aber Jesus hat so ein Feuer angezündet und wir sollten öfters an seinem Feuer sitzen, wir sollten die Begegnung mit ihm suchen. Wir sollten öfters in seiner Nähe sein. Wir sollten öfters seine Gegenwart spüren. Wir sollten öfters seine Worte hören. Wir sollten uns öfter bei ihm wärmen, oder? Und wir sollten uns öfters an seinem Feuer neu entzünden lassen. Hey, und ich weiß nicht, Vielleicht kennst du so besondere Abende und Momente am Feuer. So, weißt du, wo du an diesem Feuer sitzt und du starrst einfach nur so in die Flammen und in die Glut. Ich liebe das. Wir haben auch als Family eine Feuerschale, ein schöner Sommerabend. Und ja, manchmal kriegen wir es auch hin, ein, zweimal im Jahr zu sagen, komm, wir machen Feuer. Und dann grillen wir was oder machen Stockbrot oder was auch immer. Und dann sitzt du am Feuer und hast ein schönes Glas Rotwein oder ein Bier, wie auch immer. Und dann sitzt du so am Feuer und du denkst, ach herrlich, oder? So, du vergisst so alles um dich herum und du sitzt einfach an diesem Feuer. Du spürst die Wärme, du siehst die Flammen, die Glut. Und ich glaube, hey, stell dir vor, Jesus ist wie so ein Feuer und sagt, hey, komm, ich lade dich ein, sei bei mir, oder? Und du spürst etwas von dem, dass er dein Herz berührt. Und hey, vielleicht bist du richtig on fire. Hey, mach weiter, brenn weiter und entzünde in anderen Feuer. Steck andere an mit diesem Feuer und der Leidenschaft, die du für Jesus hast. Vielleicht sagst du, hey, ich fühle mich gerade total ausgebrannt oder abgelöscht oder ich bin irgendwie nur noch so ein Glimmer, doch da sind nur noch Rauch und Asche. Ja, manchmal sind wir auch so, oder? Problem ist, Rauch und Asche mag keiner. Dann wundern wir uns irgendwie, wenn Leute nicht gerne in unserer Nähe sind. Ja, aber ich möchte sagen, das Feuer Gottes kann alles in dir neu entzünden. Wollen wir aufstehen? Darf ich dafür beten? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du wie ein Feuer bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du im Feuer uns führst und leitest, dass du immer wieder in unserem Leben ein Feuer anzündest, weil du sagst, hey, schau mal hier hin. Weil du uns immer wieder im Feuer begegnen möchtest, weil du dich uns immer wieder zeigen und offenbaren willst. Herr, und wir wollen sehen in unserem Leben, wo du vielleicht schon ein Feuer entzündet hast, wo wir immer wieder merken, hey, da zieht's mich hin. Da will Gott mich führen und leiten, da gehst du uns voran, da führst und leitest du uns im Feuer. Jesus, wir wollen aber auch sehen, da wo wir versuchen, an irgendwelchen anderen Feuern in dieser Welt, Herr, unser Bedürfnis nach Wärme, nach Annahme, nach Gemeinschaft, nach was auch immer irgendwie zu stillen. Und wir merken irgendwie, dass wir unsere Werte verkaufen oder dass es unser Leben mit dir irgendwie kompromittiert und in Frage stellt und dass wir irgendwie merken, wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Jesus, aber ich danke dir, dass du uns wirklich zu dir rufst und dass du uns dienen möchtest, dass du uns segnen und beschenken möchtest, dass du es liebst, mit uns ja, am Feuer zu sitzen, Zeit mit uns zu haben, dein Herz mit uns zu teilen, uns in deine Gemeinschaft zu rufen und uns daran zu erinnern, wozu du uns berufen hast, Jesus. Dass wir Menschen fischen, dass wir Kirche bauen, dass wir dein Reich nach vorne bringen, dass wir unsere Familien lieben und segnen, dass wir für unsere Kids da sind, Jesus. Und ja, das sind alles so Dinge, für die wir brennen. Und manchmal merken wir aber irgendwie, wie das so vieles in uns aufzehrt und wie wir uns so verbrannt fühlen, weil wir es versucht haben, aus eigener Kraft zu tun, weil wir versucht haben, irgendwie ja, mit dem falschen Feuer uns eingelassen haben und wir merken irgendwie, das hat so viel verbrannt und kaputt gemacht. Jesus, wir möchten heute uns um dein Feuer versammeln. Wir wollen uns in deinem Namen versammeln und Jesus, ich bete, dass du uns jetzt dienst durch deinen Heiligen Geist. Ich bete, dass du neu unsere Identität als Männer, dass du das etwas ist, Jesus, wo wir sagen, Herr, wir danken dir für diese heilige Berufung. Wir danken dir für diese heilige Identität, die du uns gegeben hast, als Männer unsere Berufung in dieser Welt zu leben. Jesus, und danke, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns die Kraft und Gnade dazu schenkst. Jesus, dass du uns, ja, dass du uns erlöst, errettet, geheiligt, gerechtfertigt, berufen hast, dir nachzufolgen, Jesus. Jesus, und ich danke dir, dass du uns neu entzündest, dass du ein neues Feuer in uns zum Brennen bringst. Jesus, wir wollen brennen für das, was dir wichtig ist, Jesus. Jesus, und so bete ich, dass du jeden von uns jetzt neu entflammst, dass du neue Leidenschaft und Feuer entzündest, dir zu dienen, uns dir hinzugeben, dich zu suchen, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Ja, lass uns einfach nochmal Worship-Song singen, lass uns Jesus nochmal eine Antwort geben. Nimm den Moment einfach auch zu sagen, Jesus, was möchtest du in mir entzünden? Welches Feuer möchtest du in mein Leben bringen?